Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Was hat die Energiewende mit Bitcoin zu tun? Klare Antwort, sehr wenig, eigentlich gar nichts. So sei denn, man kann bei seinem Energieversorger mit Bitcoin bezahlen, aber es gibt keine Verbindung zwischen Bitcoin als Zahlsystem oder der eigentlich da der zugrunde liegenden Idee der Blockchain. Werden wir gleich mal diskutieren, was das überhaupt ist. Also Blockchain, Bitcoin und die Energiewende, da gibt es kein Matching. Aber warum greife ich das Thema in der heutigen Folge auf? Es gibt sehr interessante Konzepte und Ansätze, wie man die Energiewende komplett umgestalten könnte, vielleicht sogar müsste, nicht nur vielleicht, sondern wir sollten sie entsprechend umgestalten, weg von dem traditionellen alten Energiesystem hin zu einem neuen, mobilen, sehr flexiblen, viel kleinteiligeren Energiesystem. Und da spielt dann die Blockchain, also das System, Transaktionen automatisiert abzuwickeln, abzusichern, eine große Rolle. Das ist ja ähnlich wie bei dem Bitcoin. Von daher wollen wir uns das mal heute angucken in der Folge, wie das funktionieren kann, welche Perspektive es gibt. Und am Ende schätzen wir auch noch mal ein, werden wir denn uns auf diese Reise, auf diese spannende Reise begeben, die Energiewende komplett umzukrempeln. Ja, also man kann ja sagen, auch jetzt fängt der an hier mit Bitcoin, das ist ja nur Clickbaiting, wenn wir ein paar neue Views haben. Nee, natürlich nicht. Also es gibt seriöse Untersuchungen dazu, wie die Energiewende umgestaltet werden kann. Denn, also, wir kennen die Diskussion, die Probleme, die wir heute haben, weil der Einsatz von Photovoltaik, von Windenergie, den Batteriespeichern immer stärker ausbauend, die Elektroautos, die Wärmepumpen und so weiter. Also wir haben viel mehr Akteure, die wir integrieren in unser Stromsystem, um dieses Matching, das heißt die Verknüpfung der volatilen Stromerzeugung, PV und Wind, mit den konventionellen Kraftwerken natürlich, aber vor allem halt Photovoltaik und Wind, zu verknüpfen mit dem Verbrauch. Und eine Idee, eine Ursprungsidee der Energiewende der Väter, das waren eigentlich nur Väter, wenig Mütter, der Energiewende war auch, dass es eine Energiewende, ich will mal sagen, von unten sein soll. Also eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger weg von den großen Energieversorgern. Das ist natürlich ein sehr revolutionärer Gedanke und sicherlich auch sehr idealistisch gedacht. Das hat sicherlich auf dem Papier auch viele Vorteile, wenn man dieses kleinteilige, von unten denkende System hat. Auf der anderen Seite haben wir ein etabliertes System, was sehr, also in der Vergangenheit unidirektional war, also von oben die großen Kraftwerke liefern den Strom bis an die Letztverbrauchsstellen in den Haushalten oder im Gewerbe, in der Industrie. Und die Energiewende bietet jetzt die Möglichkeit, das System grundlegend umzukrempeln. Also nicht nur, dass wir immer kleinteilige Erzeugungseinheiten haben. Ein Windrad ist immer noch ein großes System, aber wir haben 30.000 Windenergieanlagen in Deutschland. Und im Zuge der Energiewende werden wir in der Größenordnung von 30.000 bis 40.000 Windrädern bleiben. Das gleiche mit den Photovoltaikanlagen. Also sind wir im über 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen. Das sind sowohl die großen als auch die vielen kleinen Dachanlagen. Jetzt seit einigen Jahren auch sehr interessant die Balkonkraftwerke, also ne, dass man sich ein oder zwei Module an den Balkon oder auf die Garage stellen kann und dann Stecker in die Steckdose und selber seinen eigenen Strom produzieren kann, ohne dass es da große regulatorische Hürden gibt. Eine Energiewende von unten. Und jetzt wollen wir den Gedanken mal weiterspinnen und das hat die Deutsche Energieagentur, die DENA, das ist ein Unternehmen, GmbH, der aber im Besitz der Bundesrepublik, die sich mit solchen Fragen der Umsetzung der Energiewende beschäftigt. Und die haben eine Studie, Link wie immer in den Shownotes, das dezentralisierte Energiesystem im Jahr 2030. Also sie haben mal so einen Ausblick gemacht, eine Untersuchung gemacht, wissenschaftlich fundiert. Wie kann das dezentrale Energiesystem der Zukunft aussehen? Was bräuchten wir dafür? Ist es technisch überhaupt umsetzbar, dass wir halt wegkommen von dem von oben nach unten, top-down, sondern eher das System umkehren, dass wir von unten in den niedrigsten Spannungsebenen auf den Straßenzug quasi untereinander den Strom handeln. Das ist so die Idee. Ne? Ich habe Beispiel, ich habe jetzt eine Photovoltaikanlage und man hat eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach und es wäre doch eigentlich super, wenn mein Nachbar meinen Strom kaufen könnte. Wie soll das funktionieren? Ja gut, dann müssten wir irgendwie handeln. Ich sage, pass mal auf, der Strom, da will ich 20 Cent für haben. Mein Nachbar sagt, ja, also ich zahle dir 25, ich will gerade mein Auto laden. Und dann müssen wir halt einen Vertrag machen. Klingt total super, aber wie sieht das im Detail aus? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also man kann sich das theoretisch ziemlich gut überlegen, wie das funktionieren kann. Und die Dena hatte sich das auch angeguckt in der Studie. Also bisher läuft es ja so, wie ist jetzt so der aktuelle Stand? Ne? Die PV-Anlage, die ich auf meinem Dach habe, speist in das Ortsnetz ein und ich bekomme von meinem Energieversorger oder vom Netzbetreiber dann dafür eine Vergütung. Es kann also entweder, das ist noch, wenn es eine alte Anlage ist, halt diese feste Einspeisevergütung, abhängig von der installierten Leistung und weil ich sie ans Netz angeschlossen habe. Jetzt immer mehr hin zu einem etwas flexibleren Tarif. Aber der Vertrag ist und der Energieaustausch erfolgt erstmal zwischen mir als Photovoltaikanlagenbesitzer und dem Energieversorger, / dem Netzbetreiber. Das ist ja bei großen Anlagen auch so. Klar, die werden dann direkt dann an die höheren Spannungsebenen angeschlossen. Aber bleiben wir jetzt mal bei diesem kleinen Ortsnetzen, die kleine Anlage. So, mein Nachbar, der hat jetzt ein Elektroauto, aber der hat auch einfach einen Kühlschrank und der braucht Strom. Was macht er? Er zieht den Strom aus dem Netz und der Nachbar bezahlt dann für diese Strommenge. Ne, gibt dann den Stromzähler, der misst dann die Energiemenge, die über den Zähler gelaufen ist und dafür gibt es dann halt entsprechend Geld an den Energieversorger. Große Unternehmen haben dann neben dem reinen der Energiemenge auch noch einen Leistungspreis. Das heißt also abhängig, also man zahlt quasi für die Dicke der Leitung. Je mehr Leitung ich brauche einmal im Jahr und wenn eine sehr dicke Leitung ist, das Vorhalten einer entsprechenden Leistungsbereitstellung auch dafür, wird dann im industriellen Umfeld auch nochmal extra bezahlt. Das ist so, wie es heute funktioniert. Das funktioniert gut. Wir haben die Diskussion dann mit hohen Strompreisen und so weiter, mit den Abgaben, die noch drauf kommen. Aber zentraler Dreh- und Angelpunkt ist immer der Netzbetreiber, der dafür verantwortlich ist, den Strom aufzunehmen, weiterzuleiten. Der muss natürlich dann die sogenannten Systemdienstleistungen durchführen, das Netz stabilisieren, also Frequenzhaltung bei 50 Hertz, wir haben die Spannungshaltung. Da gehören auch mehr Aufgaben dazu. Aber das sind so mal die zwei Zentralen, die jetzt auf dieser Ortsnetzebene, also ich sag mal im Straßenzug, im kleinen Stadtteil relevant sind. Und was ist jetzt so der idealisierte Gedanke einer Energiewende? Es wäre doch super, wenn jetzt ich mit meiner Photovoltaikanlage den Strom direkt an meinen Nachbar verkaufen würde. Ich brauche den Netzbetreiber dafür gar nicht. Das heißt, mein Nachbar sagt, ich brauche jetzt mal Strom für das Auto oder ich brauche Strom für den Kühlschrank, ich will das Licht anmachen, ich will Fernsehen gucken, was auch immer. Ich brauche Strom. Und ich sage, habe ich. Sonne scheint, pass mal auf, Nachbar, ich kann dich gut leiden, willst du ein bisschen Strom von mir haben, müssen wir einen Strompreis aushandeln, dass wir da zusammenkommen, dann schließen wir einen Mini-Vertrag über eine bestimmte Menge Strom. Das heißt, also physikalisch passiert das sowieso die ganze Zeit, ne, denn der Strom aus meiner Photovoltaikanlage fließt ja immer auf direktem Wege zu der Verbrauchseinheit. Das heißt, der fließt sowieso zu meinem Nachbarn in den Kühlschrank oder ins Elektroauto. Aber wir haben ja diesen Zwischenhändler, Netzbetreiber. Und wo man hingehen kann, wo man hingehen sollte, das ist dann zu diskutieren, ist dann halt so ein sogenanntes P2P oder Peer-to-Peer-Verfahren. Das heißt, man kennt das von den Handelsplattformen eBay oder Kleinanzeigen und wie sie alle heißen. Im Prinzip ein Trödelmarkt, auf dem ich jetzt aber nicht alte Sachen handle, sondern Strom handle. Das ist so die Idee, dass jeder partizipieren kann. Es entwickelt sich dann ein sogenannter Prosumer, ein Kunstwort im Englischen, zusammengesetzt aus dem Wort Producer, ne, Erzeuger, und Consumer, Verbraucher. Deswegen Prosumer. Ich mache beides. Ich erzeuge Energie und ich verbrauche Energie. Und die will ich jetzt auch handeln. Und zwar auf einem Marktplatz, wo alle Beteiligten dabei sind. Das ist die Idee. Heute ist es ja so, wir haben das Merit-Order-Prinzip im Strommarkt, das heißt, man guckt im Viertelstundentakt, wie viel Strom brauchen wir in Deutschland. Dann bieten die unterschiedlichen Energiesysteme, Photovoltaik, Wind, die Kohlekraftwerke, die Gaskraftwerke, teilweise auch noch die Ölkraftwerke, die wir haben, auf diesem Markt ihre Produkt an, nämlich eine bestimmte Energiemenge und sagen, und dafür will ich den Preis haben. Dann wird sortiert von günstig bis teuer. Und wenn wir sagen, wir brauchen jetzt in einer Viertelstunde, weiß nicht, 10 Gigawattstunden an elektrischer Energie, dann wird geguckt, wie viel brauchen wir, sortiert von günstig bis teuer. Und das teuerste Kraftwerk, was wir dann noch brauchen, um diese 10 Gigawattstunden bereitzustellen, die bekommen wir den Zuschlag. Alles, was noch teurer ist, das wird da nicht abgerufen. Die haben dann halt Pech gehabt bei diesem Gebotsverfahren. Und alle Energieeinheiten, die also Strom liefern, die Photovoltaik, die Windenergie und so weiter, kriegen den Preis des Höchstbietenden, den wir noch nutzen mussten, um den Strombedarf zu decken. Das ist natürlich sehr attraktiv für die Photovoltaik und die Windenergie. Risikobehaftet, weil die Strompreise, haben wir schon darüber gesprochen, sehr volatil sind, also stark schwanken. Wir haben mal sehr hohe Preise, wir haben auch mal sehr niedrige Preise, negative Preise und so weiter. Aber das ist ja das Konzept, was wir heute haben. Und das wollen wir jetzt perspektivisch, und das ist halt das, was die DENA untersucht hat in dieser Studie, aufbrechen, indem wir diesen sogenannten Peer-to-Peer-Handel machen. Man kennt das vielleicht noch von früher, als es diese verteilten Systeme gab, um Musik zu tauschen, der Napster und wie das alles hieß vor. Boah, das ist wahrscheinlich jetzt schon 20, eher 30 Jahre her, ne? So in der Größenordnung. Ne? Da waren alle in dem Netzwerk drin und jeder hat da mehr oder weniger legal digitale Inhalte, also Musik und später noch Videos geteilt. Ne? Diese Torrent-Systeme funktionieren auf einem ähnlichen Prinzip. Das heißt, wir haben eine riesige Plattform. Alle geben und nehmen und verteilen das. Und man kann auch von mehreren Leuten Dinge, also einzelne Blöcke nehmen oder entsprechend an andere liefern. Das ist diese Idee. Die wollen wir jetzt auf das Energiesystem, auf die Energiewende übertragen. Und zwar so weit denkend, und das ist klar, das kann jetzt ja nicht so sein, dass ich als Person jetzt den ganzen Tag am Rechner oder am Smartphone sitze und sage so, oh, jetzt habe ich gerade mal 5 Kilowattstunden, jetzt habe ich 6 Kilowattstunden, da brauche ich 20 Cent, hier nehme ich mal nur 17 Cent, das geht ja nicht. Umgekehrt, mein Nachbar, der den Strom braucht, sagt auch, oh, jetzt brauche ich auch hier mal 10 Kilowattstunden für ein Elektroauto, nochmal eine Kilowattstunde für den Kühlschrank, na, will ich mal, zahle ich 25 Cent, ich brauche das jetzt ganz schnell, weil ich gleich losfahren will. Das funktioniert ja nicht, also man kann ja so nicht handeln, sondern das ist ein Punkt, das muss komplett automatisiert passieren. Das ist eine große Herausforderung. Gucken wir uns gleich nochmal etwas im Detail an. Aber diese Idee, dass wir, und das hat die DENA dann auch in ihrer Studie gemacht, dass wir sogenannte Agenten haben, da hat man vielleicht jetzt im Rahmen dieser ganzen KI, Large Language Model Entwicklung schon mal gehört, den Begriff. Das heißt also, dass das Computersystem Aufgaben hat, sich überlegt, welche Aufgaben muss ich abarbeiten und dann schrittweise sich die große Aufgabe zählt in viele kleine Aufgaben und die dann schrittweise abarbeitet, um das große Problem zu lösen. Also die großen Large Language Models machen das im Hintergrund. Manchmal sieht man das sogar, wie die dann denken, ne? Also wie die dann in Anführungszeichen sich ihre einzelnen Arbeitsschritte überlegen und dann abarbeiten. So, und diese Agenten, das sind jetzt alle Marktteilnehmer am Strommarkt. Das ist meine Photovoltaikanlage. Das ist mein Elektroauto, das ist mein Batteriespeicher, den ich vielleicht im Keller habe. Das ist aber grundsätzlich auch mein Kühlschrank, mein Toaster und so weiter. Das ist auf der anderen Seite auch das Gaskraftwerk, das Kohlekraftwerk, aber die werden wir dann irgendwann los sein. Also alle Player im Markt bezeichnen wir als sogenannten Agenten. Das heißt, die agieren autark, automatisiert über ein Computersystem im Markt. Das ist so die Grundidee. Das heißt, wir haben so einen, ich nenne es mal, digitalen Zwilling. Meine Photovoltaikanlage ist virtuell abgebildet auf dieser Plattform. Der Batteriespeicher, das Elektroauto, der Toaster. Und dieser digitale Zwilling ist jetzt in der Lage zu sagen, oh, ich brauche jetzt die Energiemenge. Also mein Kühlschrank meldet völlig alleine und selbstständig. Ich muss mal wieder kühlen, die Temperatur im Innenraum des Kühlschranks ist angestiegen auf 6 Grad Celsius, ich soll aber auf 5 Grad Celsius. Ich brauche mal wieder eine halbe Kilowattstunde Strom, um den Innenraum zu kühlen. Das meldet der und fragt, wer kann mir den Strom liefern? Und dann wird geguckt, Dann gucken die Agenten, die Energie anbieten. Habe ich. Machen wir. Und zwar erstmal regional, nur dass das meine PV-Anlage macht, damit der Kühlschrank meines Nachbarns zufriedengestellt ist. Der Kühlschrank weiß auch selber, dafür würde ich diese Menge an Geld bezahlen wollen. Das heißt also, ich kaufe nur, wenn der Preis so ist, oder umgekehrt, ich verkaufe nur, wenn ich einen angemessenen Preis bekomme. Das heißt, ich habe auch eine Konkurrenzsituation, denn wenn mein anderer Nachbar schräg gegenüber auch eine Photovoltaikanlage hat und sagt, oh, ich gebe dir den Strom für 9 Cent und meine PV-Anlage sagt, ich mache es für 10, kriege ich nicht den Zuschlag. Das heißt, diese Agenten handeln untereinander völlig selbstständig und autark diese Verträge aus. Wir gucken uns gleich mal an, wie das dann umgesetzt werden kann, denn das ist nicht ganz trivial, dass das alles völlig automatisiert abläuft. Aber das ist so die Idee. Man kann dann sicherlich auch in der Zukunft sagen, welche Strategie fahren die? Das heißt, auch da wird natürlich eine Art der künstlichen Intelligenz reinkommen, ob die Agenten in Anführungszeichen ein bisschen zocken sollen und gucken, wie sie ihren Gewinn optimieren können. Das ist eine ganz spannende Sache. Was brauchen wir dafür technisch? Meine, die Anlagen haben wir, sind am Netz angeschlossen, die ganzen Geräte sind am Netz angeschlossen. Wir brauchen aber eine Erweiterung der Infrastruktur. Wir brauchen sogenannte Smart Meter Gateways. Was heißt das? Wir brauchen ein System, was natürlich die Energiemengen, die rein und rausgehen, misst, erfassen kann und auch kommunizieren kann auf unseren Marktplatz, auf diese Peer-to-Peer-Plattform. Das ist technisch schon herausfordernd, denn die Datenkommunikation muss natürlich sicher sein, sie muss verschlüsselt sein, sie muss schnell sein, wir brauchen eine sichere Datenverbindung, wir brauchen eine schnelle Datenverbindung. Das ist ganz entscheidend. Das haben wir heute in Deutschland quasi nicht. Also, ne, bei den Smart Mietern sind wir also Schlusslicht oder in der Abstiegsgruppe in Europa. Wir tun uns da, weiß nicht, ob das wieder an der Digitalisierung liegt, sehr schwer. Wir sind ja sehr datenschutzaffin in Deutschland. Das hat seine Berechtigung, aber alle anderen Länder drumherum sind deutlich weiter, was das den Rollout dieser Smart Meter angeht. Das heißt, die 15 Minuten genaue Erfassung des Stromverbrauchs, der Stromerzeugung und auch der entsprechenden Datenkommunikation. Da müssen wir hin. Was wir auch brauchen, auch das ist noch eine Herausforderung, wir brauchen natürlich, dass jedes Gerät einen eigenen Pass hat, also eine eigene Identifikationsnummer, eine ID, damit sie eindeutig identifiziert werden können. Also mein Toaster, wenn er sich meldet und sagt, ich brauche Strom, weil ich jetzt einen Toast machen soll, muss sagen, hallo, ich bin Toaster 4711. Das ist meine ID, hier bin ich. Damit die Abrechnung dann später natürlich mit dem Gerät und der Lieferung des Stroms genau verknüpft werden kann. Auch da sind wir heute nicht. Und das geht auch in die Richtung von so digitalen Produktpässen, wird auch in der Industrie diskutiert. Da ist man sicherlich schon ein bisschen weiter. Aber dass ich wirklich genau weiß, das ist das Gerät, das hat die technischen Eigenschaften und so weiter, da wollen wir oder in diese Richtung wollen wir gehen. Damit nämlich dann die einzelnen Geräte untereinander kommunizieren können, also mein Toaster, mein Kühlschrank mit der Photovoltaikanlage des Nachbarn. Denn, ähnlich wie man das jetzt von irgendwelchen Matching-Plattformen kennt, Tinder oder sowas, ne, links zwischen, rechts zwischen, auch da muss es ein Matching geben, dass mein Toaster, mein Kühlschrank sagt, ich brauche die Energiemenge und die Photovoltaikanlage des Nachbarn sagt, habe ich. Und dann gibt es ein Match, also der eine sagt, ich brauche die Energiemenge, der andere sagt, ich habe die Energiemenge, kommen die preislich zueinander, die beiden Systeme, völlig autark, dann gibt es ein Matching. Ne, das ist heute komplett anders. Heute sagt das Haus, ich brauche Strom und dann kommt der Strom aus der Leitung und ich rechne mit dem Netzbetreiber ab. Das ist so die Idee. Vom Prinzip her, glaube ich, verstanden. Klingt futuristisch, aber eigentlich schon eine sehr attraktive Idee. Ne? Vor allem, ne, da kann jeder, kann da so seinen Beitrag leisten. Es gibt natürlich immer ganz andere Anreize, intelligente Geräte anzuschaffen, selber vielleicht auch Producer zu werden, also nicht nur Consumer, sondern Prosumer. Das heißt, dass ich dann eine eigene Photovoltaikanlage habe, dass ich vielleicht als Unternehmen mich dann natürlich auch beteilige an diesem Markt, denn es ist jetzt nicht auf Haushalte beschränkt, sondern als Unternehmen kann ich ja auch Dinge tun. Ich kann mein Elektroauto bereitstellen, sagen, ja, ich brauche gar nicht so viel gespeicherte Energie in meiner Batterie von meinem Elektroauto. 10% stehe ich zur Verfügung. Liebes Elektroauto, handel mal mit deinem Strom, den du in der Batterie hast. Achte nur darauf, ne, und das ist dann wieder dieses agentenbasierte arbeiten. Am nächsten Morgen muss ich 100 Kilometer fahren. Denk dran, du brauchst mindestens mal 100 Kilometer plus ein bisschen Reserve Energie in deiner Batterie. Ansonsten mach deine Aufgabe. Ich will da natürlich als Mensch nichts mit zu tun haben. Und jetzt stellt die Frage, bringt das überhaupt was? Das klingt ja erstmal futuristisch. Boah, geil. Von unten, hurra, das ist ja, jeder kann teilnehmen. Weg von den Großen, ne? So ein bisschen dieser, ich will mal etwas despektierlich, sozialistisch-kommunistische Ansatz. Wir sind alle gleich und alle gleiche Marktteilnehmer mit gleichen Rechten und Pflichten. Weg von den Großen klingt attraktiv. Jetzt die Frage, was bringt das? Ja, tatsächlich hat die DENA das untersucht und zwar auf drei Ebenen. Also einmal den wirklich lokalen Handel, der dann in lokalen Peer-to-Peer-Systemen, das ist quasi, ich sag mal, der Straßenzug, ne? Ich handle mit meinen Nachbarn links und rechts in der Straße, wir machen das. Dann kann man das ausrechnen und da sieht man dann ein Potenzial von ungefähr 4% Kostenersparnis. Das heißt, der Strompreis sinkt ungefähr um 4%. Da kann man sagen, naja, also dafür der ganze Aufwand und Zinnober, ich brauche intelligente Geräte, brauche einen neuen Zähler, der muss auch bezahlt werden und so weiter. Naja. Der nächste Schritt ist dann der regionale Handel. Das heißt, innerhalb einer Stadt, eines Kreises kann man handeln. Da gibt es dann tatsächlich schon Spareffekte im Bereich von 18%. Da wird es dann langsam interessant. Wenn ich 18% meines Stroms, meines Strompreises reduzieren kann, das ist ja schon ganz smart. Und wenn man dann noch einen weiteren Schritt und sagt, okay, wir nehmen ganz Deutschland mit rein und sagen, wir handeln, dass ich mit einem Menschen in Norddeutschland handeln kann und jemand in Dresden handelt jemanden mit jemandem in Aalen und wie auch immer, also wirklich komplett, das führt dazu, dass wir deutschlandweit eine Preisreduktion von ungefähr 20% bekommen. Das ist jetzt nicht mehr so ein Riesenaufwand. Aber das ist, also wo kommen diese Effekte her? Klar, wenn ich ein kleines System habe, nur den Straßenzug, dann habe ich halt nur die Photovoltaik, Batteriespeicher, Elektroautos und so weiter. Aber ich kann auch nicht den Nutzen einbinden, den ich durch die Windenergie zum Beispiel bekomme. Ne, klar ist ja auch, die Idee muss ja immer sein, je größer das Netz, je größer das Erzeugungs- und Verbrauchsgebiet, desto besser können wir Dinge ausgleichen. Ne, wenn bei mir die Sonne nicht scheint und meine Photovoltaikanlage keinen Strom produziert, weil Wolken sind, dann ist es bei meinem Nachbarn auch so. Aber das muss ja hier nicht sein, kann bei mir so sein, muss aber nicht im Norden der Republik so sein. Das ist also die Idee, weg von diesem sehr konzentrierten, regional beschränkten Handel, den auf jeden Fall zu öffnen, dass wir so eine regionale Vernetzung bekommen. Da haben wir halt dann einen richtigen Effizienzsprung, weil wir dann auch andere Verbrauchsprofile haben. Haushalte haben alle sehr gleiches Stromverbrauchsprofil. Habe ich da noch Gewerbe mit drin, eine Industrie, da habe ich natürlich ganz andere Abnehmer, ganz andere Energiemengen. Da fällt dann vielleicht auch mein Toaster, fällt da gar nicht drauf auf, wenn nebendran der Schreinerbetrieb auch noch mit handelt in meiner Wabe, in meiner Stromhandelszone, die haben ja ein ganz anderes Stromprofil. Das passt vielleicht viel besser, dass dann mein Auto auch vielleicht dem Betrieb dann ein bisschen Strom verkaufen kann. Das Gleiche gilt dann auch für die CO2-Emissionen, dass wir die natürlich auch massiv senken wollen, denn wir wollen ja, und das ist halt der Hintergrund dieser Studie, die ja das Jahr 2030 in den Blick nimmt, wir wollen ja bis zum Jahr 2030 80% des Stroms aus Erneuerbaren haben. Das ist eine große Herausforderung, die müssen wir natürlich intelligent verteilen, intelligent nutzen. Ansonsten ist immer ja Speicher, Speicher, Speicher. Aber dieses Intelligente, diese Flexibilisierung des Verbrauchs, das muss das Ziel sein. Klingt gut. Das heißt, das brauchen wir. Wir haben also einmal das physikalische Netz, was wir immer brauchen, vielleicht das auch noch als Ergänzung. Wir brauchen natürlich trotzdem die konventionellen, klassischen Netzbetreiber, denn völlig ohne die geht es nicht. Denn das Netz muss ja stabil gehalten werden bei 50 Hertz. Aus der Steckdose müssen 230 oder 240 Volt kommen. Ich brauche halt die entsprechenden Systemdienstleistungen. Das ist eine Aufgabe. Das müssen die heutigen Netzbetreiber und Energieversorger weiter aufrechterhalten. Dafür müssen die auch bezahlt werden. Das heißt, also wir schaffen nicht die 100%, sondern wir schaffen so eine Autonomie, die in der Größenordnung von 70% liegt. Also 70% erfolgt, 70% des Energieverbrauchs wird gedeckt durch diesen regionalen Peer-to-Peer-Handel. 30% kommt dann immer noch von dem alten, ich nenne es mal in Anführungszeichen, alten Energiesystem. Da werden sich auch die Strukturen, die Preise ändern, weil Verbraucher wegfallen, weil die Erzeugung anders verteilt ist. Da sind natürlich die großen Energieversorgungsunternehmen, also ob das die ganz großen sind oder die Stadtwerke, nicht, also auf gar keinen Fall so begeistert. Auf der anderen Seite, die können natürlich in diesen regionalen Peer-to-Peer-Handel auch mit einsteigen. Deswegen, also da öffnen sich neue Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle. Es ist aber neu und natürlich deswegen auch entsprechend unsicher. Das muss ich natürlich etablieren. So, also die brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben das, ne, das Netz, die Netzverteilung als unterste Ebene. Dann haben wir, wie gesagt, diesen Datenaustausch. Wir haben also intelligente Geräte. Internet of Things ist da das Stichwort. Das heißt, dass die Geräte alle intelligent sind, permanent miteinander kommunizieren. Ich brauche da entsprechende Möglichkeiten, diese Datenmengen natürlich zu transportieren. Und dann brauche ich noch, und jetzt kommen wir endlich zum Thema Bitcoin oder Blockchain. Wir brauchen die noch eine Vertrauensebene oben drunter. Wenn wir das Netz unten drunter, dann haben wir die Datenebene, Datenaustausch, jetzt oben die Vertrauensebene. Wir müssen schauen, dass es einen virtuellen Handschlag gibt zwischen meinem Toaster und der Photovoltaikanlage meines Nachbarn, damit die einen Vertrag abschließen können. Und da kommt jetzt die Blockchain ins Spiel. Also die Blockchain ist halt ein System, also die Bitcoin basiert ja auf diesem Konzept der Blockchain. Das heißt also, Transaktionen werden von einem großen Netzwerk bestätigt. Jetzt ist Bitcoin und Blockchain nicht das Gleiche. Da muss man aufpassen. Also Bitcoin ist jetzt ja der virtuelle Austausch von Geld in einem System, was ohne Banken funktioniert. Aber auch da, ne, was braucht es? Es braucht Vertrauen in das System. Bei der Bank vertraue ich, weil die Bank eine Bank ist. Die kennen wir, die ist normalerweise nett, nicht immer. Aber es gibt Systeme, die Banken kontrollieren. Das ist dann der Staat und entsprechende Organisationen. So, und die Idee des Bitcoins ist jetzt ja weg von den Großen. Ne? Auch da wieder dieser Gedanke, wir machen die Geldwende von unten. Alle sind gleichberechtigt. Aber wir brauchen das Vertrauen. Vor allem bei Geld hört die Freundschaft bekannterweise ja schnell auf. Das heißt, wir brauchen ein System, was Vertrauen schafft, was fälschungssicher ist, dass meine Transaktion, ich bezahle meinem Nachbarn, wenn wir gemeinsam Mittagessen gegangen sind, überweise ich ihm das, und zwar nicht von Bank zu Bank, sondern von Bitcoin-Wallet zu Bitcoin-Wallet. Und diese Transaktion muss, also ich gebe meinem Nachbarn einen Bruchteil des Bitcoins für das gemeinsame Mittagessen. Und diese Transaktion wird abgesichert durch die Rechenpower des gesamten Netzwerks. Jetzt ist Bitcoin ein sehr spezielles Verfahren, sehr hohe Vertrauensstufe. Das ist sehr, sehr rechenintensiv, weil dieses Konzept, was dahinter steckt, ist also schon, ne, der sogenannte Proof of Work. Da will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Über Bitcoin gibt es wahnsinnig viele sehr gute Podcasts und Videocasts. Will ich jetzt hier an der Stelle, würde den Rahmen komplett sperren. Ich bin jetzt auch kein Experte in dem Bereich, deswegen das sollen die Experten und Expertinnen machen, die da wirklich tief im Thema drin sind. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, also die Idee ist halt, wir müssen diese Transaktionen, die wir dann haben, die wir in so einem, ich nenne es mal, in so einem Kassenbuch eintragen. Das Kassenbuch ist öffentlich, da stehen alle Aktionen drin. Die müssen abgesichert werden mit sogenannten Hashes, ne, wenn wir den Begriff mal einmal erwähnt haben. Und dieser Hash muss einmal abgesichert werden. Das ist bei Bitcoin wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig rechenintensiv, weil alle Rechner gemeinsam dieses sogenannte Mining machen, also versuchen, diesen Hash von dieser Transaktion zu raten. Immenser Stromverbrauch. Das brauchen wir jetzt bei der Energiewende so nicht, das ist nicht das Konzept, sondern wir wollen da den Proof of Stake oder Proof of Authority haben. Das bedeutet, wir haben Akteure im Markt, denen ich zutraue, dass die diese Transaktion prüfen. Ich verkaufe Energie an meinen Nachbarn und mein Nachbar bezahlt mich dafür, dass sie diese digitale Transaktion prüfen, auch digital, und absichern. Das können entweder, ne, alle Computer im Netzwerk sein, dass ich sage, so Computer 7, bitte prüf das mal einmal. Und wenn du das geprüft hast, glaub ich dir das, dann wird das eingetragen, das digitale Kassenbuch. Und alle, dann glauben das alle und vertrauen auch darauf, dass diese Transaktion in Ordnung ist. Oder ich nehme bei diesem Proof of Authority, ich habe Institutionen, die diese Handelsprüfung vornehmen, digital. Das können dann wieder, könnte eine Dienstleistung sein der großen Energieversorger. Ich sage, die kennen sich damit aus, die sind auch fürs Netz und so weiter verantwortlich. Kümmert ihr euch doch bitte darum, dass ihr auch diese Transaktion einmal prüft, absichert, diesen Hash, also so ein Buchstaben-Zahlen-Code, der genau eindeutig ist, also wenn sich da irgendwas ändert an der Transaktion, ich da einen Cent mehr bezahle oder weniger bezahle oder eine Zehntel Kilowattstunde mehr oder weniger habe, ändert sich komplett dieser ganze Hash, also dieser Zahlencode, um diese Transaktion verschlüsselt darzustellen. Und dieses Vertrauen muss ich haben. Das ist so die Grundidee. Ich will da jetzt nicht im Detail eingehen. Das ist eine Sache, wie Blockchains grundsätzlich funktionieren. Was ich aber brauche, und dann wieder zurück zu diesem Vertrauenslevel. Ich muss also in der Lage sein, eine Institution einzuführen in dieses Peer-to-Peer-System, um sicherzustellen, also mein Toaster mit der ID 4711 und die Photovoltaikanlage meines Nachbarn, die auch eine Nummer hat, die handeln jetzt den Strom, der wird auch von tatsächlich geliefert. Das heißt, beide Energiezähler oder beide Geräte sagen, alles klar, ne, PV-Anlage, ich liefere dir eine Kilowattstunde. Der Toaster, der Backofen sagt, alles klar, vielen Dank, ich habe die Kilowattstunde erhalten, hier ist der Preis. Und diese Transaktion wird dann nochmal von einem Dritten abgesichert und dann das regionale und das nationale Kassenbuch aller Transaktionen eingetragen. Ja, klingt schon wahnsinnig kompliziert. Ist aber, ne, so wie ich das bei am Trödelmarkt, Handschlag, uns in die Augen, passt. Ne? Ich vertraue oder beide vertrauen darauf, dass Geld ist echtes Geld oder ich weiß das dann mit irgendwelchen Zahlungsdienstleistern, die es so gibt. Das vertraue ich. Daran vertraue ich. Klingt eigentlich ganz spannend. Ne? Also wenn jeder ist beteiligt, da kann man richtig Geld sparen. Spannend ist natürlich die Frage, wie kriegt man das so automatisiert? Also wie kann ich mein System so einstellen? Das wäre dann wieder da, wo ich als Mensch eingreife. Soll mein System eher konservativ, ich akzeptiere höhere Preise, also ein bisschen zocken? Soll mein Batteriespeicher vielleicht auch ein bisschen zocken? Wie fließen Prognosen mit ein? Also gut wäre ja, wenn meine Agenten in meinem Haus wüssten, wie viel Strom ich so die nächsten Stunden brauche, dann können sie vielleicht schon mal die Batterie vorladen. Man sieht, ach, gerade eben gibt es ein großes Angebot an Strom auf dem Markt, weil mittags die Sonne scheint. Dann sagt da der Agent Batterie, alles klar, ich lade schon mal vor, weil es gerade günstig ist. Und diesen Austausch, da sind wir natürlich noch lange nicht. Das klingt wirklich gut. Dazu kommt natürlich jetzt neben der rein technischen Umsetzung, die wird auf dem Blatt Papier oder Simulationssystem sehr gut klappt, so nicht umsetzbar ist. Woran hängt es? Was sind die Hürden? Klar ist einmal, unsere Infrastruktur ist überhaupt nicht darauf ausgelegt. Wir haben keine Smart Meter, wir haben die Smart Meter mit den Gateways nicht. Die Geräte sind nicht intelligent. Das ist so das Hauptproblem. Wir müssen in der Lage sein, zumindest mal im 15-Minuten-Takt eher noch kürzer, dort Daten zu messen, zu erfassen, zu verteilen. Der Rollout dieser Smart Meter hinkt massiv hinterher. Und dann haben wir noch das Haupt- oder ein weiteres Hauptproblem sind natürlich die regulatorischen Bremsen. Dieser Peer-to-Peer-Handel ist so kompliziert, die Bürokratie ist so komplex. Wir müssten also im Energiewirtschaftsgesetz entsprechende Änderungen vornehmen. Das ist durch die EU schon vorgegeben, dieses Energy Sharing soll kommen, jetzt ab 2026. Frage ist natürlich, wie wird das dann umgesetzt? Wie gibt es auch die Anreize? Ne? Was ist mit den Netzentgelten? Denn auch die Netzbetreiber als Infrastrukturbereitsteller, um dann das physikalische Gut Energie von A nach B zu transportieren, auch die wollen natürlich Geld verdienen. Das heißt, wie erfolgt da nochmal eine Abgabe? Da muss man einen Weg finden. Man braucht also ökonomische Anreize für alle Beteiligten, damit es für alle Spaß macht. Dann natürlich der idealisierte Gedanke, der Strom kann jederzeit überall hinfließen. Das funktioniert natürlich so auch nicht. Sondern wir haben natürlich Netzengpässe. Wir können nicht, und das haben wir schon besprochen, das Problem, den Strom der Windenergieanlagen aus dem Norden in den Süden transportieren. Wenn jetzt im Norden irgendwo bei Kiel eine Windenergieanlage steht und die Windenergieanlage als Agent sagt, alles klar, ich versorge einen Betrieb im Schwäbischen, dann muss ja auch physikalisch der Strom eigentlich von dort nach dort fließen. Da sind wir so natürlich nicht. Klar, immer erstmal regional und dann wird das überregional immer weiter getrieben. Das heißt, ich muss auch in der Lage sein, zwischen den Spannungsebenen der Netze zu wechseln, also von der Mittelspannung in die Hochspannungsebene und so weiter. Also das geht so nicht. Der Netzausbau muss natürlich finanziert werden. wir haben noch das Thema des Redispatch, also das Abregeln, wenn das Netz es nicht verträgt, muss der Netzbetreiber wieder eingreifen. Ja, man sieht, also wie kompliziert das ist, wenn man mal von diesem idealisierten System, ich kann mit meinem Nachbarhandeln, mal in das große Ganze geht. Und wo die Vorteile in dieser Studie, in der Untersuchung tatsächlich überwiegen, wenn wir es schaffen, diese ganzen Hürden alle auszuräumen. Letztes Problem ist natürlich noch dann wieder der Gedanke, alle können teilnehmen, alle werden Prosumer. Ja gut, jetzt bin ich Mieter oder Mieterin in einem Haus. Ich kann ja nur kaufen, ich kann ja nicht produzieren. Vielleicht kann ich meine Balkonkraftwerk an die Balkonfassade oder an den Balkon schrauben. Na gut, aber da kriege ich auch nicht wirklich viel geschafft. Da habe ich 800 Watt. Das reicht ja noch nicht mal, um Kaffee zu kochen. Das heißt, ich bin da so ein bisschen abgekoppelt. Mein Vermieter, der kann dann vielleicht die Photovoltaikanlage aufs Dach setzen und dann kann diese Photovoltaikanlage meines Vermieters mir Strom verkaufen. Aber ich bin und bleibe Konsument. Ich kann auch keine Batterie so einfach installieren. Vielleicht geht es dann irgendwann, dass wir in den Regionen, wo dann viele Einfamilienhäuser sind, da funktioniert dieser Peer-to-Peer-Handel, aber in Ballungsgebieten, wo man diese Systeme nicht so einfach installieren kann, die können da nicht dran teilnehmen. Das heißt, die haben dann noch höhere Kosten, währenddessen dann wohlhabende Menschen mit einem, die im Einfamilienhaus wohnen, denen sowieso vielleicht finanziell etwas besser geht, dass man dort dann noch also profitieren kann von dem System. Also es ist dann doch nicht so gleich und nicht so einkommensfair, wie es auf dem ersten Moment wirkt. Ja, und dann natürlich, also die Geschäftsmodelle müssen sich wandeln, der Energieversorger. Sie sind dann weg von reinen Stromkäufern und Verkäufern. Sie sind dann die Dienstleister in diesen Communities. Auch da muss dann irgendeine Art der Abgabe erfolgen. Da gibt es natürlich überhaupt noch gar keine Konzepte. Wir müssen dann auch wegkommen. Ne? Bisher ist es ja so, ich installiere die PV-Anlage und dann ist das Thema für mich gegessen. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, die speist ein, versorgt mein Haus ein bisschen im Eigenverbrauch, fertig. Sondern ich installiere die PV-Anlage und dann muss diese Anlage intelligent sein und interagieren mit der Umgebung. Das ist auch ein komplett neues Geschäftsmodell, wie man solche Anlagen denken kann. Es gibt erste Konzepte in Deutschland, weltweit, die das mal ausprobiert haben, sehr regional begrenzt, um es mal auch dann im Labor, im Reallabor zu testen. Ich packe die Links auch nochmal in die Shownotes. Das ist, zeigt, ja, es kann funktionieren, da ist was möglich. Also wir haben in Wunsiedel, wir haben in Landau mal was gehabt. In Wuppertal gibt es solche Ansätze. Das sind so erste Pilotprojekte mit Reallaboren, die das mal getestet haben. Also diese Blockchain, dieser Blockchain-basierte Handel, das funktioniert, aber man hat diese regulatorischen Hürden bei den Netzentgelten. Man kann dann noch Ampelsysteme einführen. Es gibt so Energy-Sharing-Communities, die untersucht wurden. Blockchain-Marktplätze für regionalen Grünstrom. Also da gibt es so ein paar Ansätze, die das dann mal getestet haben. Aber es ist einfach vor allen Dingen der regulatorische, die regulatorischen Hürden, die wir haben. Heißt also, wenn wir das mal zusammenfassen und so zurückkommen zur Eingangsfrage, was hat die Energiewende mit Bitcoin zu tun? Stand heute gar nichts. In Zukunft ist es, so ehrlich sollten wir sein, theoretisch machbar, dass wir den Energiemarkt, die Energiewende komplett noch ein zweites Mal auf links drehen. Wir drehen sowieso gerade die Energieversorgung auf links, indem wir weg von fossilen, planbaren Kraftwerken hin zu volatilen Kraftwerken kommen, mit entsprechenden Reduktionen der Treibhausgasemissionen. Aber wenn wir sagen, wir gehen den Schritt wirklich zu Ende, wir wollen mal komplett innovativ sein, kann man sagen, oh, diese Innovation hat was mit Digitalisierung zu tun und neuen IT-Technologien. Da ist der Deutsche ja eher risikoscheu. Aber anderes Thema. Wir brauchen halt eine Transformation, dass wir die Geräte intelligent machen, dass sie als Agenten agieren, dass es digitale Zwillinge gibt in einer virtuellen Handelsplattform, die dann dort entsprechend handeln können, völlig autark. Ich damit als Privatperson nichts zu tun habe, denn der Strom soll weiter aus der Steckdose kommen. Das ist ja das Hauptziel. Also, Netz darf nicht zusammenbrechen, der Strom kommt aus der Steckdose und ich will noch Geld sparen. Das soll nicht zu teuer werden. Wenn es teurer wird, sage ich, brauche ich nicht den Quatsch. Das kann man zeigen, dass das geht, dass die Kosten um bis zu 20% gesenkt werden können, dass wir die Autonomie, also dieser regionale Erzeugungsgedanke, ist ja schön, wenn mein Nachbar meinen Strom mir liefert. Also ich finde das sehr angenehm, wenn es ein doofer Nachbar ist, vielleicht sage ich in meinem Smartphone, bitte verkauf von dem Nachbarn nicht, den finde ich doof. Also solche Details gehen auch. Aber was ich sagen will ist, dieses Peer-to-Peer-Netzwerk müssen wir aufbauen. Wir brauchen die Technik. Ja, und dann schaffen wir nicht nur diese physikalische Energiewende, sondern auch die Marktenergiewende. Und das vereint sehr futuristisch Science Fiction. Ob das jetzt bis 2030 kommt, da will ich noch nicht mal ein großes Fragezeichen machen. Persönlich glaube ich, das ist völlig ausgeschlossen, dass das kommen wird. Ob das 2040 so sein wird, weiß man sowieso nicht, was 2040 ist. Aber der Gedanke ist vielleicht ganz spannend und das können wir mal beobachten, wie sich also solche Blockchain-Konzepte und dieser regionale Peer-to-Peer-Handel, also zwischen den Menschen oder den Geräten, die den Menschen gehören, entwickeln kann. Spannender Gedanke, werden wir mal weiter verfolgen.